Nachdem mir das hier letzte Woche ein wenig entglitten ist und mein Matchplan nach nur wenigen Minuten nicht mehr zu erkennen war, weil alles irgendwie asymmetrisch geworden ist, ich meinen Job aber trotzdem gerne behalten würde, heute hier mal vorab die Frage an die Mannschaft. Uli Floh, wie ist denn die Stimmung so? Seid ihr bereit für Abstiegskampf in voller Intensität oder wollen wir es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil ja eigentlich alles ganz okay ist?
Ich fand's ganz okay am Wochenende.
Ich bin ein bisschen schlafmützig.
Okay, dann wählen wir eine ruhigere Herangehensweise. Der eine Fakt, den ich immer zu bieten habe in diesem Podcast, der erste FC Nürnberg hat Fußball gespielt, 1:1 gegen den VfL Osnabrück, was ihn nicht so wirklich weiterbringt im Abstiegskampf. Und darüber sprechen wir heute in KaDeP, dem Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Keblawi und mit mir verbunden wie immer Uli Dickmeier, Florian Zenger und Thomas Korell stellt uns unseren netten Sponsor vor. Und dann geht's ganz gemäßigt weiter. Bis gleich.
KaDeP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Heute ist Montag, der 15. März. Es ist 11.35 Uhr und der Club hat einen Sportdirektor verpflichtet. Hat Hanno Behrens mitgeteilt, dass er nächste Saison nicht mehr für den ersten FC Nürnberg spielen wird. Hat Lukas Mühl mitgeteilt, dass er nächste Woche nicht mehr für den ersten FC Nürnberg spielen wird. Hat sich gewundert über die doch negative Berichterstattung über seinen Abstiegskampf, den er da in der zweiten Liga führt. Ja, und hat 1:1 gespielt gegen den VfL Osnabrück, der vorher 9-mal hintereinander verloren hat. Was macht das alles mit euch, Flo und Uli? Mit was wollen wir denn beginnen? Wollen wir mit Olaf Rebbe beginnen, den neuen Sportdirektor? Wollen wir mit diesem Fußballspiel beginnen oder wollen wir mit Hanno Behrens und Lukas Mühle beginnen? Oder, wie es Florian Zenger letzte Woche gefordert hat, in einer WhatsApp an mich, wollen wir über Schuhverkäufer und Autohändler sprechen?
Also Rebbe haben wir ja schon letzten Montag zerstört. Das
Ja,
reicht ja eigentlich,
okay.
oder?
Ja.
Rebbe, geh weiter.
Rebbe, geh weiter. Das war sehr schön, weil ich dann ja auch noch einen Kommentar in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung schreiben durfte an diesem Tag, der sich mehr oder weniger damit befasst hat, dass ich den Sinn hinter dieser Verpflichtung nicht erkennen kann und dass man sich das alles eigentlich auch hätte sparen können. Und dass dann, als ich in den letzten Zügen war mit diesem Text, mich ein gewisser Herr Rebbe angerufen hat und wir dann ein sehr nettes Gespräch geführt haben, ein sympathischer Mensch. Was er hier machen soll, ist mir immer noch nicht so klar. Es wurde versucht.
War es denn ihm klar im Gespräch?
Tja. Ja, jein, würde ich sagen. Es war ein informelles Gespräch, deshalb darf ich daraus nicht zitieren. Ja. Es haben sich danach noch andere Verantwortliche des ersten FC Nürnberg gemeldet und haben versucht, es mir nochmal zu erklären. Die Entscheidungen, so kann man es vielleicht zusammenfassen, die Entscheidungen werden dann, wenn Olaf Rebbe beim ersten FC Nürnberg angekommen ist, was jetzt bald der Fall sein soll, werden im Team getroffen. Könnt ihr da,
Auf
könnt ihr,
gut Deutsch, man weiß es noch nicht, man legt es danach fest.
könnt ihr euch damit arrangieren? Offenbar nicht.
Nee, also das ist wirklich so was ich nicht im geringsten verstehen kann, warum man sich quasi in der jetzigen Situation, und es geht überhaupt nicht um Olaf Rebbe als Person, das ist mir völlig egal, aber jetzt einen Sportdirektor zu leisten, der ja auch ordentlich verdient und dafür am Ende irgendwie das Scouting zu verschlanken oder halt aufzulösen, letztlich heißt es ja, und den zu holen.
Scouting auflösen, das ist super. Auch eine gute Überschrift. Der Club löst das Scouting auf. Aus den
Und
Erfahrungen gelernt.
wieder auf Personen statt auf Strukturen zu setzen, es ist halt einfach, also man zeigt halt einfach meiner Meinung nach da wieder, dass man nichts gelernt hat, sondern man holt sich halt wieder jemanden, der von einer anderen Person abhängig ist, mit ins Boot. Ja, vielleicht kann man zynisch sagen, okay, dann wenn Dieter Hecking sich irgendwann auf die Trainerbank setzt, dann hat man noch einen Vorstand, aber das ist vielleicht auch schon alles, was ich dem abgewinnen kann. Ich finde das auch den völlig falschen Zeitpunkt in so vielen Sachen, weil da kann man nämlich auch gleich den Anschluss zu Hanno Behrens und Lukas Mühl finden. Also in der jetzigen Situation, wo man ganz klar von Abstiegskampf sprechen muss, auch wenn es der Trainer nicht macht, dann einfach bei Spielern zu sagen, ja, wir machen jetzt schon mal klar, ihr seid nächstes Jahr nicht mehr da, ist natürlich top motivierend und löst natürlich auch ganz viele Reaktionen ab bei den Fans aus, die dann sagen, ja, das ist vielleicht jetzt der super Zeitpunkt, ja, dann ist schon klar, warum die so oder so spielen. Also ja, vom Timing her halt einfach schwierig.
Vor allem so dann Mühl dann eine Stunde nach dem Spiel zu verkünden, das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Also das wirkte für mich fast so als, okay, war scheiße heute, aber dafür sind wir Lukas Mühl los. Also,
ja. Du meinst, man wollte nochmal eine positive Nachricht unter
ja,
die
ja, so wirkte es fast. Also warum gebe ich denn so eine Personalie eine Stunde oder zwei Stunden nach so einem Spiel bekannt? Da habe ich die ganze Woche Zeit, also wenn ich das jetzt schon machen will. Also fand ich vollkommen irritierend.
Ich kann es mir nur erklären, dass man halt irgendwie die im Kopf hatte, ja, irgendeiner von uns wird es jetzt veröffentlichen und dann müssen wir es jetzt schnell raushauen.
Ja.
Das ist das Einzige, was sein kann.
Tatsächlich ein sehr, sehr komischer Zeitpunkt. So grundsätzlich wird natürlich auch eine Rolle spielen in dem Text, den ich jetzt noch für nordbayern.de, NN und NZ schreiben.
Ach, magst du das heute?
Darf, ja. Hatte ich jetzt mal so gedacht, du kannst es gerne auch selber machen. Grundsätzlich ist es ja so, dass es jetzt nicht überraschend kommt, also bei Hanno Behrens sehr wenig überraschend, dass man die Zusammenarbeit nicht fortsetzt, und der wirkliche Knaller ist es jetzt bei Lukas Mühl auch nicht. Also ist es dann wirklich so bescheuert, das jetzt dann auch offiziell zu machen zu diesem Zeitpunkt der Saison, wenn sich's eh jeder denkt?
Ja, also ich verstehe den Sinn auch nicht. Also du sagst, Hanno war eigentlich klar, dass das zu Ende geht. Bei Mühl konnte man sich's denken. Ich glaube, es ist ja letztlich die richtige Entscheidung für beide Seiten. Also ich glaube, Lukas Mühl wird hier einfach kein Bein auf den Boden mehr bringen. Da ist irgendwie zu viel Negativ-Image, das ihm anhaftet inzwischen. Und man muss ja wirklich einen Umbruch auch mal einleiten, und dann muss man einfach auch, braucht man mal neue, frische Gesichter. Insofern glaube ich, ist das schon nachvollziehbar. Aber warum man das zum jetzigen Zeitpunkt raushaut, wie Flo schon sagt, also man kann die Reaktionen, kann man sich ja dann an einer Hand abzählen. Lass Lukas Mühl im nächsten Spiel irgendeinen entscheidenden Fehler machen, ja, dann tut er mir leid, der Junge. Also
ja, aber wenn eh alle wissen, dass es nicht weitergeht, ist dann der Schritt, das offiziell zu machen, noch so dramatisch? Dass,
ja gut,
dass,
bei Lukas Mühl war ja trotzdem noch so ein ja, Restfragezeichen. Man, es hat vieles darauf hingedeutet, aber ganz ausschließen konnte man es nicht. Jetzt sind halt dann Fakten geschaffen, und dann werden halt die Reaktionen auch entsprechend sein. Und bei Hanno Behrens, der spielt ja eh nicht. Da ist es ja im Prinzip wurscht.
Ja. Aber am Sonntag durfte er mal wieder ein bisschen.
Aber bei Lukas Mühl, der da halt wahrscheinlich doch noch gebraucht wird in den nächsten Wochen, finde ich es nicht so clever.
Den romantischsten Abschiedsgruß an Hanno Behrens hat ja Flo Zenger verfasst auf Twitter. Kriegst du den Tweet noch so viel Liebe?
So viel Liebe?
Die durch die Zahlen gesprochen hat, ja. Da merkt man einfach, dass du so ein empathischer Mensch bist. Nein, war tatsächlich sehr lustig. Die Zahlen geben es wahrscheinlich bei beiden her, dass man sagt, ja, man muss nicht noch eine Saison beim ersten FC Nürnberg folgen.
Der Tweet, um ihn für alle, die kein Twitter haben, was für die psychische Gesundheit sehr sinnvoll ist, ja, war 16.755 Pflichtspielminuten, 6.433 Pässe gespielt, 4.030 empfangen, 3.854 Zweikämpfe geführt, 1.438 Bälle erobert, 247 Torschüsse, 32 Tore Il Grande Capitano.
Sehr schön.
Es sind seit Sonntag ein paar mehr.
Ja. Aber trotzdem müssen es in der neuen Saison nicht zwingend aus sportlichen Gründen noch, hätten es.
Nein, nicht nein. Noch mal, also mehr bei Hanno Behrens ist es auch klar, ich glaube, das ist für beide Seiten auch nochmal sinnvoll, weil er wird auf der Bank nicht glücklich. Der hat auch noch durchaus Leistungsfähigkeit in sich. Ich glaube, ich habe es an der Stelle schon mal gesagt. Ich würde ihm wünschen, dass er vielleicht irgendwie in Australien oder in den USA nochmal Fuß fasst. Also gerade Australien, glaube ich, wird sehr gut auch von der Spielweise zu ihm passen. Mhm. Dann bei Lukas Mühl sehe ich es bisschen anders. Das ist für mich auf niedrigem Niveau in dieser Saison der kompetenteste Innenverteidiger, trotz mancher Aussetzer. Das ist, wie gesagt, das ist nicht schwer. Aber trotzdem ist es so, ich denke, das spielen vielleicht auch andere Gründe eher eine Rolle. Wie der Uli schon gesagt hat, es ist halt einfach jemand, an dem sich die Fans abarbeiten. Ich habe auch gestern wieder wirklich unsägliche Kommentare gelesen über ihn, obwohl er eigentlich, also der war jetzt auch nicht schlechter als alle anderen. Er hat halt, der manchmal ist er gedanklich ein wenig langsam, aber dafür hat er eigentlich meistens ein ordentliches Stellungsspiel. Also.
Naja, es war im Prinzip halt nach der einen Szene vorbei, wo diese Kerze entsteht und er dann zuschaut, wie der Gegenspieler dann irgendwie wieder an den Ball kommt.
Ja, wobei da sehe ich ja eher Christian Martinja.
Natürlich,
ja.
Natürlich, ja. Aber er schaut trotzdem wieder, das ist so dieses, was man ihm halt immer so ankreidet, so dieses bisschen phlegmatische, er schaut halt dann erstmal, wo der Ball dann runterkommt, vielleicht hat er auch in die Sonne geschaut, ich weiß es nicht, sah halt schon sehr, sehr unbeholfen aus und damit war eigentlich die Richtung schon wieder vorgegeben. Aber ich fand ihn jetzt, muss ich auch sagen, fand ihn jetzt gestern auch nicht bei den ganz Schlechten.
Das ist eine gute Beschreibung, nicht bei den ganz Schlechten.
Wenn man sich so überlegt, dass wahrscheinlich auch Georg Markreiter den Verein im Sommer verlässt, was wir alle vermuten, oder vermutet es nur ich? Nee, wir alle, oder?
Der wird dann nach der Derby-Niederlage bekannt.
Ja, oder vorm Derby, eine Stunde vorm Derby, wo auch schon feststeht, dass er in der Startelf steht, neben Lukas Mühl. Dann, also es bleibt dann
Bei Marc Reiter weiß ich nicht, inwiefern weil seine Frau ja auch beim FCN arbeitet, ob es dann ein bisschen andere Konstellation deshalb ist, aber andererseits muss man natürlich auch sehen, ich meine, man hat es jetzt halt wieder gesehen, er macht ein paar Spiele und dann ist er sofort wieder verletzt. Ja. Das ist natürlich auch was, wo man aus Vereinssicht dann vielleicht mal sagen muss, okay, und jetzt kommt die andere Seite, man hat, denke ich, gerade da im Nachwuchsbereich mit Schatkos, mit Korac, zwei A-Nationalspieler im Jugendbereich, also es ist zwar nur Litauen und Luxemburg, aber trotz alledem, die haben schon A-Nationalmannschaft gespielt, du hast zusätzlich eben auch noch Noel Knote, also da hast du in der Jugend zumindest welche, auf die du mal setzen kannst. Mario Suva kann auch Innenverteidiger spielen. Da ist ja so viel da, dass man Jakov Medic sogar schon abgegeben hat, der jetzt momentan Stürmer oder offensives Mittelfeld spielt in Wien. Auch wild, aber es ist so. Also da kann ich insgesamt halt verstehen, dass man sagt, man holt sich da neben Sörensen noch einen Erfahrenen dazu. Und beim Rest setzt man eher auf die Jungen, weil man da Noel Knote oder auch einem der anderen dreien genannten zutraut, dass sie den Sprung machen. Das ist was anderes als auf anderen Positionen, wo ich schon eher dann der Meinung wäre, dass man da eher jemanden bräuchte.
Uli.
Interessanter Ansatz vorhin, wir behalten den Spieler, weil die Spielerfrau auch beim Club tätig ist.
Ja,
also Doppelverträge, oder kann man einfach nur die Frau behalten und den Spieler?
Ich weiß ja nicht, wie das geht. Ich weiß ja nicht,
wie das bringt uns mehr.
Die Gemengelage ist, also ob er dann quasi sagt, die ist da angestellt, deshalb bleibe ich auch zu verringerten Bezügen oder sonst irgendwas. Das ist jetzt keine Kausalität im Sinne von, Rosalie Markreiter arbeitet beim FCN, also bleibt Georg auf jeden Fall, aber sondern es geht halt darum, dass da vielleicht nur ein anderer Faktor in seiner Entscheidung mit der Rolle spielt, dass er sagt, ja, ich bleibe auch für weniger Geld.
Oder er fängt auch auf der Geschäftsstelle an.
Ja.
Jetzt hast du mir meinen schönen Gag zerstört. Nee, der Flo war es eigentlich, weil ich jetzt mit diesem Markreiter geht auch noch, wollte dann darauf hinaus, dass dann eigentlich nur noch Esker Sörensen in der Innenverteidigung da ist, bis der Flo dann 17 mir vollkommen unbekannte Innenverteidiger aufgezählt hat und ich damit auch nicht sagen kann, man hat es im Winter nicht geschafft und auch im vergangenen Sommer die Defensive zu stärken auf dem Transfermarkt und dass einem ja Heidenangst werden kann, wenn dann so viele Innenverteidiger und Außenverteidiger jetzt im Sommer gesucht werden müssen, aber dann sind wir damit vollkommen cool, weil wir luxemburgische und litauische Nationalspieler in unseren Reihen wissen. Können die nicht sofort helfen?
Die spielen halt schon so lange nicht mehr.
Ja.
Das ist halt das, ne? Das ist so ein bisschen das Problem an der Corona-Saison, dass wir halt niemanden aus dem Spielbetrieb der U21 wirklich hochziehen können, weil es keinen Spielbetrieb der U21 gibt. Also dementsprechend sind ja eigentlich die Herren, die jetzt da auf der Bank saßen oder sogar in der Startelf standen, das ist ja eh schon viel. Das ist natürlich ein bisschen den Verletzungen geschuldet, aber trotzdem, ja. Da ist ja schon so ein bisschen Routine im Trainingsbetrieb drin, aber du hast halt trotzdem noch so einen Schwung an Spielern, die zu wenig Einsätze kriegen und die auch aus dem Testbetrieb, die halt dann auch in diesen Testablauf wieder rein müssen, damit sie helfen können. Und also das ist alles ein bisschen schwieriger, aber es ist natürlich schon so, also
du glaubst wirklich, halt das wäre,
sorry. Ja, genau. Ich glaube, du wirst aufs Gleiche raus.
Du glaubst wirklich, es wäre maßgeblich schlechter, wenn man jetzt 10 Leute draufstellt, die seit einem halben Jahr nicht gespielt haben?
Ja, das unterschätzt man, glaube ich, dann doch. Aber natürlich ist die Frage, ob man nicht auf der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein bisschen mehr probieren könnte. Ich meine, ich habe ja letzte Woche schon für Linus Rosenlöcher plädiert, obwohl ich noch kein gutes Spiel von ihm gesehen habe. Tim Handwerker hat mir da jetzt am Wochenende durchaus wieder Munition dafür geliefert, dass man ihm mal eine Pause geben muss.
Ja. Ja, aber jetzt haben wir Dovedan rausgeschrieben, Tim Latteier durfte spielen und das war dann, muss man ehrlich sagen, auch nicht viel besser, wobei man da natürlich noch viel mehr Schonfrist gibt vom jungen Spieler. Aber richtig, richtig überzeugend war es natürlich auch nicht, muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber war wahrscheinlich auch nicht zu erwarten in der Mannschaft.
Ehe wir es vergessen, erstmal gute Besserung an Georg Markreiter, natürlich, wenn wir seine Verletzung schon ansprechen. Was waren es? Oberschenkelprobleme, wenn ich das so richtig...
So ist es kommuniziert worden, ja.
Ja. Hättest du denn einen Startelf-Kandidaten, Innenverteidiger, den du im Sommer kaufen würdest, wenn du da dann schon Sportvorstand des 1. FC Nürnberg bist?
Wie viel Budget habe ich?
1,5 Millionen.
1,5 Millionen? Stefan Gartenmann aus Dänemark und da kaufe ich dann zusätzlich noch einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten für das Geld.
Okay, also Stefan, das kam sehr gut an. Deine Behauptung letzte Woche, dass du für 20 Millionen Euro aus einem Drittligisten innerhalb kürzester Zeit einen
Zweitligisten... Regionalligisten, nicht untertreiben.
Okay, einen Profiverein machen würdest. Beim 1. FC Nürnberg kam das auch sehr gut.
Ich stehe aber dazu und ich meine, damit meine ich nicht nur mich, sondern jeden halbwegs offenen, innovativen und kompetenten und Menschen, der sich mit Fußball erwähnt ausging. Also, mein 20 Millionen ist ja eine Riesenhausnummer. Das darf man ja nicht vergessen. Aber es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich kann mich an die Seitenlinie stellen und das machen. Nein, natürlich nicht. Aber es geht, das Entscheidende im Fußball ist die Kaderplanung und das Recruiting. Und das kannst du mit einem, natürlich nicht alleine, aber mit einem richtigen Team, dem du vertraust, kriegst du das locker hin. Also da bin ich mir relativ sicher, weil der Fußball einfach so unglaublich ineffizient ist. Und da bin ich jetzt auch bei meinen Schuhverkäufern.
Endlich.
Ja. Weil der Schuhverkäufer, das ist Arrigo Sacchi, der hat das als Trainer gemacht, aber es gibt genug andere, die, weil ich glaube, alle im Fußball und gerade auch diejenigen, die momentan im inneren Zirkel sind, der Meinung sind, man muss früher irgendwann mal kurze Hosen getragen haben, damit man in irgendeiner Form in diesem Fußballbusiness arbeiten kann. Und ich glaube, man sieht inzwischen an genug anderen Leuten, man sieht es auch an Sven Mislintat oder so, selbst an Michael Kölner sieht man es, man muss das nicht gemacht haben. Man kann, das geht auch ohne. Aber man betreibt halt da natürlich, weil die Jobs relativ rar sind, auch immer so ein bisschen Gatekeeping und sagt, ja, das muss aber sein und Stallgeruch und sonst irgendwas. An manchen Stellen ist es also schon auch natürlich von Vorteil, aber es muss nicht unbedingt sein. Und ich glaube, das ist auch so das große Problem, gerade in Traditionsvereinen, dass man immer der Meinung ist, man muss in irgendeiner Form die Leute irgendwie holen, die da viel Fußball mitbringen und so weiter.
Also sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat.
Ja, das ist genau das. Also der Aufsichtsrat soll ja nicht aufstellen. Also das bringt ja genauso wenig. Ich meine, Christian Heidel, als er angefangen hat, da sind wir beim Autoverkäufer. Der hat in Mainz, der war vorher Autohändler. das gibt genug andere Beispiele auch, und genauso gibt es auch Beispiele wie, was weiß ich, Armin Fee in Köln, der da nichts zustande gebracht hat, obwohl er vorher Trainer war und dann als Sportvorstand gearbeitet hat. Also man muss da einfach mal überlegen, dass vielleicht der Anspruch oder auch dieses, ja, man muss da Fußball im Blut haben und sonst irgendwas und man muss das irgendwie mal selber erlebt haben, dass das einfach, also so kompliziert ist der Fußball dann doch nicht. Man muss halt einfach klug sein und kluge Entscheidungen treffen, und das kann man als Ex-Profi, und das kann natürlich auch, aber man muss dafür keiner gewesen sein, und deshalb, also ich glaube wirklich, weil das ist jetzt, ich würde das auch gerne testen, aber ich glaube auch, dass mit den richtigen Mitteln und der richtigen Unterstützung kann man durchaus aus einem Regionalligisten mit dem genannten Budget vielleicht sogar mit weniger einen Zweitligisten machen, auch weil viele andere Vereine total ineffizient arbeiten.
Flo, du weißt, dass du in der impfreien Folge nach hinten rückst, wenn du Sportvorstand wirst. Ist dir bewusst, oder?
Das ist mir bewusst, aber nachdem ich in der impfreien Folge, obwohl ich vor Schülern stehe und Grundschullehrer teilweise seit oder Förderschullehrer seit 16. Dezember keine Schüler mehr gesehen haben und trotzdem davor sind, ist mir das auch schon wurscht.
Also würdest du lieber Sportvorstand sein oder lieber geimpft werden?
Also jetzt mal ganz ohne Mist, Sportvorstand ist, glaube ich, als Einstiegsjob etwas übertrieben, aber
bei Dieter Hecking ist es ja auch ein Einstiegsjob, oder?
Ja, das war jetzt vielleicht auch absichtlich so gesagt. aber also natürlich, also es wird glaube ich schon Spaß machen, das auszuprobieren. Also vielleicht bin ich ja auch nur einfach unglaublich arrogant und fall voll auf die Schnauze, weil ich merke, nee,
das. Davon gehe ich aus.
Ja. Dann ist es aber auch ein Versuch wert.
Ja, wir versuchen es zumindest mal theoretisch, weil wir stellen uns mal so eine Regionalliga-Mannschaft zumindest auf dem Papier zusammen mit 20 Millionen Euro Budget. Der Flo nach seiner Methode und der Uli und ich machen es so ein bisschen oldschool-mäßig. Wir schauen uns die Kicker-Elfen des Tages an und vertrauen auf unser Gefühl. Und dann gucken wir mal, wer da die coolere Mannschaft zusammenbekommt. Das ist doch mal eine schöne Challenge. Bloß wie wir dann das Ergebnis überprüfen, da muss ich mir noch was überlegen. Daran scheitert's dann. Naja, egal. Hast du noch was zu diesem Sportvorstand Florian Zenger Thema zu sagen, Uli? Oder...
Müssen wir halt dann schauen, ob dann Hacking dafür den Podcast mitmacht.
nach den Erfahrungen der letzten Woche eher nicht, aber wir fragen mal. Oder Marc Reiter.
Oder Rosalie Marc Reiter.
Also ja. Wir sind da offen für alles. Nochmal kurz zu Mühl und Behrens dann. Es ist ja doch eine Zeit, die beiden auch mitgeprägt haben. Behält man das Ganze jetzt in positiver Erinnerung? Oder denkt man da dann, wenn man Mühl und Behrens hört, nur an die letzten 3 Jahre?
Ich sehe, du hast wieder meine liebevolle Hommage an Hanno Behrens in der NZ nicht gelesen.
Doch, habe ich diesmal tatsächlich, weil du ihn zu Deutschlands Fußballer des Jahres hast wählen wollen 2018. Fast.
Genau. Ja, und da habe ich das ja schon gesagt. Also ich glaube, dass bei Hanno Behrens überwiegend das Positive hängen bleibt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist jetzt in den letzten Jahren, da war jetzt auch nicht der Einzige, bei dem das dann aus welchen Gründen auch immer nicht so funktioniert hat. Aber ich finde schon, gerade in der Aufstiegssaison hat er schon sehr, sehr viel, sehr Großes geleistet für den Verein. Und ich mag ihn einfach als Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich letztlich nicht das Argument, ob hier jemand weiter Fußball spielen sollte. Deswegen ist es auch okay, wenn sich die Wege trennen. Aber ich finde schon, dass es einer dieser Charakterköpfe ist, die man künftig auch, die man immer mehr vermisst beim Club und die man halt einfach auch braucht. Und ich finde, er war ein Sympathieträger, er war eine Identifikationsfigur, hat den Club gut vertreten. Also bleibt bei mir sehr positiv in Erinnerung. Und auch Lukas Mühl, auch ein sehr netter Kerl, dem man nur das Beste wünscht. Komisch, weil eigentlich einerseits ja immer dann gefordert wird, sehr schnell den eigengewächsenen, den jungen Talenten eine Chance zu geben. Im Fall von Lukas Mühl hat man das ja gemacht. Und er war dann trotzdem einer derjenigen, die immer ganz schnell am Pranger gestanden sind, warum auch immer. Also ich glaube, es hat mit seiner Spielweise vielleicht zu tun, das ist immer so fast aufreizend, wie soll man das jetzt nennen, ein bisschen phlegmatisch oder so, sehr risikolos, nennen wir es mal so, oder sehr auf Sicherheit bedacht wirkt. Aber er hat trotzdem eine passable Bundesliga-Saison gespielt. Er hat, müsste jetzt der Flo hat es im Kopf, wie viel Profispiele für den 1. FC Nürnberg bestritten. Also er hat sicherlich auch seine
Zapfen hinterlassen. Selbstverständlich angenommen wird, dass wir uns keine einzige Zahl mehr merken müssen. Der Zenge das einfach innerhalb von Sekunden liefert. Ja, ja.
127.
Ja, sage ich doch.
Ja. Ja, geht's dir genauso, Flo, mit den beiden? Oder?
Ja, also mir geht's gerade bei Lukas Mühl schon auch so, wo ich halt merkt, dass seine Spielweise und so wahrscheinlich auch so ein bisschen das Auftreten und so, das halt dann dazu führt, dass er oft mal ein bisschen über Gebühr Kritik abgekriegt hat. Und ich glaube, ganz generell ist es in Nürnberg schon ein Problem, dass die jungen Spieler, dass man die einerseits fordert, aber dann halt andererseits relativ schnell bei der Sache ist und dann sagt, ja, die können alle nichts und die taugen nichts und so weiter. Also das ist kein, ich zitiere gerne Christian Wück, der zu mir gesagt hat, es gibt viele Nürnbergs, das stimmt natürlich auch. Also das ist jetzt kein spezifisch nürnbergerisches Problem, aber es ist halt, man kann nicht einerseits sagen, ich will junge Spieler und zum anderen dann quasi den verfluchen. Andererseits ist jetzt Lukas Mühl an dem Punkt, wo mit 24, wo man auch sagt, also den Sprung vom jungen Spieler weg hat er inzwischen gemacht und den nächsten Schritt, das darf man, kann man auch sagen, den hat er halt dann vom Talent weg, hat er halt nicht gemacht. Also das stimmt schon auch. Also der war ja vor 2-3 Jahren, denke ich, vom Anspruch her eher so in Richtung, was weiß ich, ich glaube, mit jemand gesprochen, Lukas Mühl hat so in Richtung Waldemar Anton geschielt. Mhm. Das, wenn man jetzt heute vergleicht, der spielt bei Stuttgart Bundesliga und ist da solide und Lukas Mühl spielt in der zweiten Liga und hat nur seine Fehler. Also da merkt man halt einfach, die Entwicklung hat es halt nicht genommen. Man kann da vielleicht auch überlegen, ob's, weil er ja ab und zu unter Alois Schwarz am Anfang auch defensives Mittelfeld gespielt hat, ob es vielleicht auf der Position für ihn besser gelaufen wäre, weil er halt da einfach, wenn er mal einen Bock schießt, ein bisschen besser ist. Andererseits ist die Ballverarbeitung dafür auch nicht gut genug. Also das ist alles insgesamt ein wenig schwierig und dementsprechend, ja. Ich glaube, es tut ihm ganz gut, wenn er mal wegkommt. Ob es dann jetzt eine Entwicklung nimmt, wie bei Patrick Erras, der überhaupt nicht zum Zug kommt, oder eher Entwicklung wie bei jemandem, der dann sich besser entwickelt. Ich überlege gerade an wen man da so denken kann. Sebastian Kerk, naja, vielleicht ein bisschen. Das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, das ist schon auch was, wo man sagt, das tut ihm ganz gut, das tut vielleicht auch dem Verein ganz gut. Andererseits ist natürlich trotzdem, sage ich, also so jemanden in der Situation jetzt ablösefrei zu verlieren, tut halt trotzdem weh, weil er ist halt 24 und ehemaliger U20-Nationalspieler und ist Innenverteidiger, da hätte man vielleicht durchaus auch noch eine Ablösesumme erzielen können, kann man jetzt halt nicht.
Kann man nicht.
Naja. Philipp Förster wäre so ein Beispiel, der mir gerade einfällt, der hier in Nürnberg überhaupt keine Rolle gespielt hat und jetzt mit Stuttgart halbwegs passabel Bundesliga spielt. Also jetzt in der Stammelf, glaube ich, aber kommt doch immer wieder zu seinen Einsätzen.
Ja.
Ja, den könnte man jetzt durchaus gebrauchen, glaube ich.
Ja, oder auch Philipp Clement, der da spielt. Ich meine, das hat länger gedauert, aber der spielt auch in Stuttgart. Eigentlich ganz Stuttgart. Also ich habe das.
Die Davi.
Ja. Und die ganze Trainerbank in Stuttgart. Matarazzo, ja. Perchtold ist, glaube ich, auch da. Kammermeier.
Wimmer.
Wimmer, also das ist, ja.
Bredlo im Tor zurück.
Ja, da ist ganz.
Ja. Viel. Ja, okay. Aber das wäre dann vor allem wieder dieses Thema, alle, die aus Nürnberg weggehen, erleben eine Leistungsexplosion. Das ist, ja. Halbe Stunde ungefähr ist jetzt rum. Wir haben's,
und noch nicht übers Spiel.
Yes! Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Wir müssen es aber wahrscheinlich mal kurz erwähnen. Wann hattet ihr das erste Mal den Drang, nicht mehr hinzugucken? Nicht mehr hingucken zu wollen.
Ich hab den Luxus gehabt, ganz oft nicht hingucken zu müssen, weil ich ja in dem Wochenende nicht in erster Linie mit dem 1. FC Nürnberg beschäftigt war und das so nebenbei mit einem Auge auf dem iPad verfolgt habe zu Hause. Und habe mich dann schon ertappt, dass ich ganz oft nicht hingeschaut habe, ja.
Flo, du warst im Stadion?
Ja.
War es denn da besser anzusehen als...
Nein. Also es war wirklich, also das Angenehmste am Stadion war tatsächlich der Wolfgang Lars vor mir, der Frank Linkisch neben mir und der Martin Funk hinter mir. Das war, also die Unterhaltung war sehr angenehm, aber es war halt, das Spiel war nett angenehm.
War die Unterhaltung sehr zynisch, ironisch?
Also wenn das ein Verantwortlicher des FCN gehört hätte, hätte es danach Anrufe gehagelt, ja. Also okay. es war wirklich, also die erste Halbzeit war ja wirklich auf einem Niveau, also mit Frank auch kurz drüber gesprochen, wenn die erste, zweite Halbzeit so gewesen wäre wie die erste, hätte es Spielnote 6 gegeben. Mhm. Zu Recht. Ja. Also die erste Halbzeit war einfach ganz, ganz weit weg von Zweitliganiveau. Das war mit viel Wohlwollen Drittliganiveau und ich hab ja den Luxus, oft Regionalliga gesehen zu haben, da wird schöner Fußball gespielt. Ich meine, das liegt dann auch daran, dass die individuell ein bisschen schwächer sind, aber es war wirklich ein ganz, ganz, ganz bodenloses Fußballspiel in der ersten Halbzeit. In der zweiten war es dann nach dem Tor ein bisschen besser, aber insgesamt war es halt wirklich, also war ganz, ganz schwere Kost.
Ja, gibt's irgendwelche Zahlen, die das vermitteln, den optischen Eindruck, den wir alle hatten?
Die durchschnittliche Schussentfernung kann ich bieten. Durchschnittliche Schussentfernung beim FCN 22,6 Meter. Da haut natürlich der Borkowski-Abschluss ein bisschen in die Statistik rein. Und beim VfL Osnabrück 21,8.
Bei denen ist das aber, glaube ich, normal, oder?
Die genau, sind, bei denen, ja. Du hast meinen Artikel gelesen.
Das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es bei dir gelesen habe oder ob es der Sky-Mensch
dann hat das Sky-Mensch bei mir gelesen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, also ja. Obwohl ich am Wochenende auch gelernt habe, dass der FC Bayern München sehr erfolgreich ist in dieser Übung Distanzschüsse und dass die sehr regelmäßig... Die schießen
einfach insgesamt oft. Hm.
Ja, ich wusste, dass du das wieder klein zu reden versuchst, aber nehmt euch ein Beispiel an den... Oh ja, nee, das darf man wahrscheinlich im Club-Podcast auch nicht sagen.
Gerade noch abgewendet.
Schneide ich raus, wie immer. Ja, okay. Ja. Also es wurde, wenn überhaupt, aus der Ferne geschossen.
Ja, also bei Osnabrück kommt halt dann auch dazu, die haben einen Schuss aufs Tor gebracht, nämlich das Tor. Und das war auch eher Zufall, weil getroffen hat er den Ball nicht richtig. Den hätte er beinahe noch daneben gegrätscht. Beim Club war es ein bisschen... waren es ein paar mehr Abschlüsse, aber es war halt einfach, halt war traurig in vielerlei Hinsicht. Also das Ball hin und her und
also Osnabrück hätte ja noch mehr Abschlüsse haben können. Also wir haben über diese Lukas Mühl-Situation in der ersten Halbzeit schon gesprochen, wo der Osnabrücker dann, nennen wir es überrascht, den Ball nicht trifft. Und dann kurz vorm 1:1 gibt es nochmal so eine ähnliche Situation, wo auch aus mir unerfindlichen Gründen, ein Osnabrücker vollkommen allein im Strafraum rumsteht. Also der Club hätte
und das Spiel... Und dann versucht per Seitfallzieher das Ding zu treffen und dann nicht einmal einen Abschluss hinkriegt.
Ja, exakt. Also der Club hätte dieses Spiel eigentlich verlieren müssen. Oder ist das jetzt zu hart?
Ja, das ist wahrscheinlich insgesamt zu hart, weil halt dann doch noch so ein paar andere Abschlüsse auch noch dabei waren, die... Das ist halt so die Frage, wie misst man das jetzt? Also ich glaube, insgesamt ist das 1-1 schon gerechtfertigt in der Form auch immer. Man gibt ja dann auch die jenseits der Expected Goals, die ungefähr die mehr oder weniger gleich waren, so 0,8 zu 0,6. Hast du noch Post-Shot Expected Goals, also das quasi, wenn man sich anguckt, wie sie dann standen, wie die Schüsse nach dem Abschluss waren, da ist der Club dann deutlich besser mit 2,0 zu 0,8, und diese 0,8 kommen eben nur durch den Abschluss, nur durch das Tor zustande bei Osnabrück. Also so ein bisschen besser war es dann schon, aber überzeugend war das alles nett. Das sieht man ja auch an so Sachen, dass halt aus dem Spiel raus gab es ja quasi überhaupt keine irgendwie kreativen Pässe oder sonst irgendwas. Es war ziemlich jämmerlich in jeder Hinsicht von den in Sachen der Auftritte. Also sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Also das Einzige, was mich wirklich hoffnungsvoll gestimmt hat, ist, dass Osnabrück halt einfach auch katastrophal war und wahrscheinlich gegen jeden anderen Gegner verloren hätte. Und die spielen nicht mehr gegen den FCN, also könnten sie jetzt vielleicht sogar relativ häufig verlieren.
Der erste FC Nürnberg aber vielleicht auch. Ich habe die leise Befürchtung heute Morgen entwickelt, dass der Osnabrück-Fluch auf den ersten FC Nürnberg übergegangen ist an diesem Sonntag. Und zwar hatte ja Osnabrück 9-mal hintereinander verloren. reist dann nach Nürnberg, trifft dort auf eine Mannschaft, die genauso schlecht ist, spielt deshalb unentschieden gegen diese Mannschaft. Und es bleiben jetzt noch 9 Spiele, die dann im dümmsten Fall diese andere Mannschaft, auf die der Fluch übergegangen ist, verliert, um diese Serie fortzusetzen oder zu... Aber, naja, was mir halt so einfällt. Uli, die Intensität hat gefehlt, sagte der Trainer. Ja. Du bist doch unser Mitarbeiter, der für die Intensität zuständig ist. Wie kann denn sowas passieren?
Das habe ich mich wirklich auch gefragt. Also, dass man das mit diesen fußballischen Fortschritten, das haben wir schon lange ad acta gelegt, das erwartet ja schon keiner mehr, dass das nach Fußball ausschaut. Aber wenn man in der jetzigen Situation dann halt auch noch solche, die berühmten Basics wieder irgendwie bemängelt, dann frage ich, also mache ich mir schon die ganze Zeit Sorgen, aber das mache ich mir wirklich Sorgen. Ich weiß nicht, wie man noch ein Spiel gewinnen will. Mit Schnick, Schnack, Schnuck oder keine Ahnung. Das ist ja gar nichts mehr. Also es ist fußballerisch katastrophal und es fehlt jetzt auch noch irgendwie offenbar die nötige Einstellung. Und wenn der Trainer das schon selber sagt, dann sind wir, glaube ich, langsam an einem Punkt. Also ich bin nach wie vor, will ich keinen Trainer raus aus irgendwas, aber dann muss man schon mal fragen. Das ist jetzt wirklich halt sein ureigener Einflussbereich. Und wenn er es nicht mehr schafft, die Mannschaft zumindest mental irgendwie dahin zu biegen, dann wird es echt bedenklich, finde ich. Und wenn man Klaus gesehen hat auch, wie gesagt, ich war nicht im Stadion, ich hatte nur den kleinen Bildschirm, aber von der ganzen Körpersprache her, ich finde schon, dass er zunehmend ratlos und auch so ein bisschen verzagt wirkt. Und ja, ich weiß nicht, wenn das Derby jetzt wirklich richtig in die Hosen geht, was dann nächste Woche passiert.
Ich ahne es.
Wir ahnen es alle. Ja.
Ich kann übrigens das aus dem Stadion durchaus bestätigen mit der Körpersprache. Also das war tatsächlich wirklich sowas, ich bin ja kein großer Fan davon, Körpersprache zu analysieren, aber beim Trainer war es echt auffällig, wie viel er lamentiert hat, wie viel er zu diese ausladenden und Gesten, dass er sich beschwert. Und was halt auch sehr, sehr auffällig war, er hat, und das hört man ja in dem leeren Stadion, er hat die Pressing-Trigger ausgelöst. Er hat immer wieder von außen gerufen, jetzt, Zugriff, ja, hat die Namen gerufen und da merkst du, dass er nervös ist und dass er versucht, was zu beeinflussen. Und ich sag ganz ehrlich, die spielen dieses 4-2-2-2, das sie seit Anfang der Saison spielen und er muss trotzdem noch von außen die Trigger reinrufen. Er muss dieses Pressing auslösen, weil sonst geht's nicht. Das ist, da stimmt's hint und vorn nicht, wenn das der Fall ist.
Ja, aber
die müssen eigentlich die Trigger selber erkennen. Die müssen wissen, jetzt hat der Innenverteidiger, der rechte Innenverteidiger den Ball, jetzt greifen wir zu. Und das ist einfach, also
da ja, frage ich mich. Ist aber, es ihnen dann nicht beigebracht worden oder verstehen sie es nicht? Oder
können sie es nicht umsetzen?
Also er hat ja mal gesagt, das ist eine sehr, sehr lernfreudige Mannschaft, die aber sehr schnell wieder vergisst.
Ja, der Kollege Lars hat es ja heute sehr schön formuliert in seinem Bericht. Entweder sie wollen es nicht kapieren oder sie können es nicht kapieren oder es ist einfach zu schlecht, um es umzusetzen. Das ist die große Frage. Aber alle drei Antworten sind sehr beängstigend. Ja. Oder könnten unsere Zuhörer verunsichern.
Ja. Ja, zu was neigst du? Oder zu was neigt ihr?
Ich. Ja. Ja, dass sie schlecht sind, glaube ich, da sind wir uns inzwischen alle einig. Also man soll ja mit so historischen Vergleichen immer vorsichtig sein. Und ich habe wirklich schon in diesen vielen Jahren, wo ich den Club mir jetzt anschaue und den Club verfolge, schon wirklich ganz schöne Krachermannschaften gesehen. Aber die momentan sind schon ganz weit von dabei. Das muss man wirklich schon langsam sagen. Also da ist ja überhaupt nichts erkennbar, kein Fortschritt. Natürlich hat das jetzt irgendwann vielleicht auch alles mit dem Kopf zu tun. Aber also das ist schon wirklich schwere Kost. Jetzt fange ich doch wieder mit der Wutrede an. Ich wollte ja heute eigentlich ganz gelassen bleiben.
Und welches ist denn die schlechteste Mannschaft in der Karriere von Uli Dickmeier, an die du dich erinnerst?
Ja gut, ich hab angefangen mit einer Mannschaft damals unter anderem, die keinen Auswärtspunkt geholt hat in einer Saison. Mhm. Das war schon, und dann sang- und klanglos mit 14 Punkten damals abgestiegen sind, glaube ich.
Aus der ersten Liga allerdings.
Aus der ersten Liga, das war ja schon auch ganz schön furchtbar. Dann die zwei Saisons, wo man eigentlich in der zweiten Liga abgestiegen wäre, also beziehungsweise einmal abgestiegen ist, einmal noch drin geblieben ist wegen Lizenzentzügen, das war auch furchtbar. Und dann gab es natürlich auch so Mannschaften nach dem Abstieg unter Thomas von Hesen, das war schon auch ganz grauslich erstmal, aber die haben dann irgendwie immer noch die Kurve gekriegt oder da gab es dann mal ab und zu ein Spiel, wo man gedacht hat, naja, sie wissen doch, was sie da tun. Aber momentan habe ich schon wirklich den langsam wirklich die letzte Hoffnung verloren, dass das irgendwie nochmal sich zum Guten wendet. Vor allem, weil wir halt jetzt wirklich am 25. Spieltag sind und du jetzt nicht mehr auf irgendwelche Entwicklungen warten musst oder dass da irgendwelche Rädchen greifen. Das ist jetzt wirklich nur noch ein einziger Überlebenskampf mit Beten, dass irgendwie bitte drei Mannschaften noch schlechter sind. Alles andere ist ja sinnlos.
Welche ist deine all-time schlechteste Mannschaft, Flo, beim 1. FC Nürnberg? Eine schöne neue Kategorie.
Die all-time schlechteste Mannschaft. Ich glaube schon auch die, also wieder nicht von den Einzelspielern her, aber diese Abstiegsmannschaft nach dem Pokalsieg, das war schon, also die da in der Schlussphase, das war schon wirklich grausam, aber auch die Abstiegsmannschaft unter Roger Prinzen dann hinten raus mit den vielen Verletzten und so weiter. Also ich weiß, das darf ich nicht sagen, ohne mir den Zorn von meinem Kumpel Andi, den ich fast jede Woche kriege, zuzuziehen.
Jede Woche kannst du fast weglassen.
Aber die Gerd-Jan Verbeek war halt einfach punktemäßig nix. Und das, was die hat halt dann auch bis zu den Verletzungen war es, im Bayern-Spiel war es okay, aber da hinten raus, diese letzten 10 Spiele, wo irgendwie 9 verloren worden sind, außer dieses Spiel gegen Stuttgart, genau das eine Spiel in dieser ganzen Saison, das ich nicht gesehen habe, weil ich da in Prag war. Und das ist wirklich so, die war auch wirklich ganz, ganz am Ende dann auch, wenn du dir anguckst, wer da am Ende dann auf dem Platz stand, das ist dann wirklich, die war schon auch richtig, richtig schlecht. Aber die jetzt, die kommt schon auch ran. Also ich habe mal vorhin mal die für meinen Artikel auf Clubfans United nur die Flanken angeguckt. Und Tim Handwerker hat tatsächlich eine Flanke angebracht von seinen, ich glaube, 5 Versuchen.
Das war lustig. Da musste ich schmunzeln, als ich das gelesen habe.
Nämlich auf Enrico Valentini, weil die Flanke durch einen kompletten Strafraum gesegelt ist und Valentini den auf der anderen Seite noch erlaufen hat.
Das war und hat sie dann übers Tor geschossen, oder?
Der hat dann übers Tor geschossen, glaube ich.
Ja.
Deshalb ist es auch, und jetzt kann man den aktuellen Bogen spannen, auch nicht verwunderlich, dass Tim Handwerker nicht zur U21 EM fährt, sondern jetzt aus dem Kader geflogen ist, obwohl er sich ja eigentlich mit David Raum messen wollte. Aber gut, jetzt ist er halt nicht dabei. Stattdessen ist, glaube ich, Riedle Baku jetzt aus der A-Nationalmannschaft mit dabei. Das ist dann schon nochmal ein anderer Kandidat, aber trotzdem, er ist nicht dabei. Er kann sich also voll und ganz auf Nürnberg konzentrieren, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dafür ist unter anderem Moukoko von Dortmund und Thiaw von, oder wie auch immer man ihn ausspricht, von Schalke dabei. Und Anton Stach von Fürth ist zusätzlich noch mit dabei, neben David Raum.
Schöne Überleitung zum Derby.
Genau.
Moment, nee, ich wollte noch, weil wir jetzt hier schon wieder so am Schimpfen sind, hat heute in der Redaktion eine Mail von Pascal erreicht, der einen offenen Brief geschrieben hat an die Mannschaft des 1. FCN und der darin eigentlich ganz nett darum bittet, die Dinge doch mal wieder positiver anzugehen. Er schreibt unter anderem, Leute, ihr habt alle ein Riesenpotenzial, lasst euch nicht von den verdammten Ergebnissen der Vergangenheit unterkriegen. Ich weiß, dass die Bevölkerung hier in Franken extrem kritisch und pessimistisch ist. Das ist deren Art und lässt sich leider auch nicht verändern. Viele haben keinerlei Ahnung von Fußball. Ich glaube, damit spricht er direkt mich an. Die Frage ist nur, wie wir hiermit umgehen. Wir sind die Nummer 1 in Franken. Ganz egal, wie die... Habe ich dann Schmunzeln gehört? Völlig egal, wie die Tabellensituation ist.
Ja, genau.
Ist. Fleiß und harte Arbeit werden immer belohnt. Naja, okay. Ihr seid eine absolut geile Truppe, die das drauf hat. Haut raus, was ihr habt und mit Spielwitz, egal gegen wen, mehr als etwas schief gehen kann nicht. Und dann ist das Spiel noch lange nicht aus. Wir gehören in die erste Liga. 3 Siege in 9 Spielen, das ist ein Drittel und das ist absolut machbar. Dann sind wir durch. Ich und alle Clubfans draußen wünschen es uns so sehr. Ja, es ist ja eine andere Herangehensweise als die wir hier pflegen, aber auch mal ganz nett, finde ich. Das war jetzt nur eine grobe Zusammenfassung, aber...
Aber ich glaube, das Anspruchsdenken, dass man die Nummer 1 in Franken ist, das sollte man zumindest... Das ist natürlich, stimme ich dem in Sachen Größe und Wichtigkeit des Vereins zu, aber sportlich ist das da weit, weit weg. Also sportlich ist Fürth sowas von die Nummer 1 in Franken, da braucht man überhaupt nicht drüber reden.
Ja, stimmt. Und jetzt wartet die Nummer 1 in Franken auf den ersten FC Nürnberg am kommenden
Sonntag.
Sonntag, danke.
Ja. Ich weiß es auch nur, weil ich die Akkreditierungsanfrage gerade losgeschickt
habe. Ah, okay.
Oh, das müssen wir noch machen.
Ja, ich nicht. Ich bin raus. Das ist auch so ein Hoffnungsschimmer, dass ich am kommenden Wochenende mal nichts mit dem Club zu tun habe. Also ein Hoffnungsschimmer für den Club. Habt ihr Angst vor diesem Derby?
Naja, ich hab, ehrlich, Uli, fang an.
Ja, man würde ja momentan jetzt vom Schlimmsten ausgehen. Ne? Also sagt ja jeder, naja, in Fürth kriegen sie jetzt 5. Meistens wird es dann erfahrungsgemäß immer nicht so schlimm, wie man es erwartet. Aber erwarten tue ich, also vom Punktgewinn oder so halte ich gerade momentan für illusorisch. Also klar ist in der Liga alles möglich und Fürth hat auch schon zu Hause Spiele verloren, wo man vorher nicht damit gerechnet hätte. Aber man muss das schon realistisch sehen, wie es der Flo auch sagt, die sind schon gerade wirklich viel, viel besser. Und da müssten schon viele Faktoren zusammenkommen, dass da was Zählbares zu holen ist. Also ich wäre dann jetzt fast schon froh, wenn es nicht irgendwie zu hoch wird.
Flo?
Meine Angst ist, dass mir Fürth einfach viel zu gut gefällt, wenn sie Fußball spielen. Mhm. Weil das ist halt das ist halt wirklich schön anzuschauen und das ist wirklich, also da ist auch ein Plan erkennbar und natürlich kann man jetzt sagen, naja, die haben halt auch lang genug an Stefan Leitl festgehalten, dass er den Plan halt umsetzen können. Das ist schon richtig. Andererseits ist es halt, es ist schon wirklich so, ich habe tatsächlich durchaus auch eher Angst davor, dass es wieder mal ein 5:1 wird und nach einem 5:1 in Fürth wird zwar dann meistens eine neue Mannschaft geboren, aber dafür ist es dann vielleicht irgendwann zu spät, weil die ist ja jetzt oft genug geboren und wiedergeboren worden in dieser Saison. Daher, ja, ist es, glaube ich, ziemlich schwierig. Also ich habe wirklich aus Club-Fan-Sicht Angst vor dem Spiel, weil ich echt glaube, da kann es richtig, richtig böse ausgehen. Andererseits ist es ja vielleicht sogar so mal ein bisschen eine umgedrehte Situation wie sonst. Man erinnere an das Derby im Aufstiegsjahr, wo eigentlich der Club weit weg war von Fürth und Fürth in Abstiegsnot. Und ich glaube, am Ende waren es wie auch in dieser 5:1-Saison jeweils genau diese 3 Punkte, die am Ende dann Fürth vom Abstieg bewahrt haben. Kann ja vielleicht auch mal zufällig umgekehrt laufen. Also nicht, dass ich es glaube, aber man muss ja an sowas hochziehen.
Es ist noch nicht allzu lange her, also Frühling, Sommer 2020, da haben wir mal eine Folge hier bei Kadepp überschrieben mit Panik beim FCN. Erkennt ihr diese Panik inzwischen wieder im Handeln der beteiligten Personen, in der Reaktion der Fans? Es ist Zeit für Panik beim FCN Teil 2.
Ich glaube, die wird sich schon einstellen, wenn das prophezeit, wenn es richtig schief geht. Ich glaube, momentan hofft man halt immer irgendwie noch, dass man mit einem blauen Auge durchkommt und auch am Trainer festhalten kann und die Saison irgendwie zu einem guten Ende bringt. Aber ich glaube, wenn, wie der Flo prognostiziert ist, so richtig hoch wird, dann wird was passieren nächste Woche. Dann hast du wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Ultras am Pfalzner Weiher stehen, müssen den Verkehr wieder umleiten. Und dann werden Reaktionen kommen und ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Dieter Hecking, wenn man so seine letzten Aussagen mal ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein bisschen abgerückt ist, also er stärkt natürlich sein Trainer, sein Wunschtrainer, den Rücken, aber es waren dann schon immer so Konjunktive dabei, ne? Also solange ich es verantworten kann, werde ich daran festhalten und so weiter, also da hält er sich jetzt schon auch inzwischen ein paar Türen offen und er weiß ja selber ganz genau, wie dann die Stimmung endgültig kippen, naja, kippen kann man gar nicht sagen, die ist ja schon schlecht, kann eine schlechte Stimmung noch mehr kippen. Aber es wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen eskalieren, wenn das am Wochenende richtig schief geht. Und dann bin ich ja überzeugt, dass nächste Woche was passieren wird, weil man dann wirklich vor Augen hat, dass das genauso laufen kann wie letzte Saison, ohne die Versicherung zu haben, dass das wieder mit irgendeinem Happy End noch gut ausgeht. Und ich glaube, man wird es auf jeden Fall vermeiden wollen oder müssen, wieder in die Relegation zu kommen.
Also dann hebe ich mir die Teil 2 Überschrift noch eine Woche auf.
In der Kommunikationsstrategie ist es ja eher so ein bisschen das Gegenteil von Panik, ne? Es ist so, wir verabschieden Spieler und wir holen neue Sportdirektoren und Also es ist ja eher so, und man vermittelt immer so den Eindruck, ja, es wird alles gut, der Trainer sagt, wir sprechen nicht von Abstiegskampf. Also es ist ja eher so ein bisschen das Gegenteilige fast, dass man sagt, ja, man versucht irgendwie keine Panik zu verbreiten. Also das ist, finde ich fast ein bisschen zu ruhig. Also es wirkt alles so wie, ja, schauen wir halt so. Naja, ist das da vorne ein Eisberg? Könnte sein. Kann aber auch nicht sein. Schauen wir mal. Oh, jetzt hätten wir vielleicht doch das Ruder Weng früher um. Naja.
Wir haben schon genug Rettungsboote an Bord. Oh, sorry.
Die Vorboten der Panik, nehme ich dann.
Ja.
Würde ich mal. Die also wir ist, erkennen.
Ja, ich finde es schon, also teilweise finde ich es eher bedenklich. Also, dass man da nicht so das Auge drauf hat.
Ja, aber gut, ja. Naja, wir warten mal auf die Eskalation. Nächste Woche schaut vielleicht der Gloser, Herr Gloser, Sebastian Gloser mal vorbei nach dem Derby. Der kennt sich da ja auch einigermaßen aus. Machen wir noch irgendwas oder wollen wir uns dem Gerch und dem Erfreulichen widmen. Uns wurde ja gestern, jetzt haben wir nicht über das Wildtier des Jahres gesprochen. Das ist natürlich, der Fischotter ist Wildtier des Jahres. Alexander,
du hast noch was. Das,
nee, du das hast wollte ich.
Wichtiges vergessen.
Nee, das wollte ich einfach nicht erwähnen, weil wenn ich jetzt in diesem Podcast erzähle, dass du mir tatsächlich am Freitag einen sehr schön ausgesuchten Kasten Bier in den Garten getragen hast, müsste ich ja dazu sagen, dass ich
dank, dass er leer ist.
Ist er tatsächlich noch nicht, aber dass ich dank meiner unfassbaren Dummheit seit letzter Woche dem Flo 2 Kästen Bier schulde. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber
du hast ein Jahr Zeit dafür normalerweise.
Ja. Das stimmt. Trinkst du überhaupt Bier, Flo?
Selten.
Ja, nicht mit der gleichen Leidenschaft wie ich.
Nee, das tatsächlich nicht. Ich trinke tatsächlich eher, wenn ich Alkohol trinke, dann eher ein Whisky als ein Bier.
Okay. Ich kann dir auch alternativ 2 Kästen Brause vorbeifahren, wenn du magst. Oder? Naja, oder wir vergessen es einfach. Also vielen Dank, Uli.
Hat's geschmeckt?
Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich schon jedes probiert habe, aber dieses Rosenheimer Bier ist, darf man hier wieder nicht sagen, aber ist auch...
Ja. War sonst aber nur fränkisch, muss ich schon zu meiner Ehrenrettung sagen. Das war der einzige Exot in diesem Kasten.
Ja, und durchaus auch zu trinken.
Ja.
Aber auch sonst, also ich
bin zufrieden. Aber es hat nicht gereicht, um das Spiel schön zu trinken.
Nee, aber das Warten auf diesen Kasten hat sich hat sich gelohnt. Wie sind wir jetzt da wieder hingekommen? Ach so, weil du das unbedingt erwähnt haben wolltest.
Ja, sonst wäre ich auf Twitter wieder gedisst, dass ich jetzt endlich diesen Scheißkasten Bier vorbeibringe.
Ja, das stimmt. Wir wetten bald mal wieder. Also, den Fischotter, vielen Dank für den Vorschlag, haben wir jetzt doch nicht gebraucht.
Den Fischotter.
Wurde uns gestern auf Twitter vorgeschlagen, während des Spiels, dass wir im Podcast doch auch darüber sprechen könnten, wenn uns zu diesem Spiel nichts einfällt. Fischotter, Wildtier des Jahres. Ich habe dann heute früh tatsächlich mal kurz gegoogelt. Im Südwestrundfunk gibt es eine Dokumentation, eine kurze zum Fischotter. Niedlicher Jäger wird er genannt. Und dann sieht man gleich in der ersten Einstellung einen Fischotter, der einem Fisch den Oberkörper wegbeißt, falls Fische Oberkörper haben. Aber
das wir brauchen mehr Fischotter in der Mannschaft.
Ja, niedliche Jäger. Ja,
ich kann eine WDR-Doku empfehlen, und zwar über Trainer an Nachwuchsleistungszentrum. Da wird dokumentiert, wie die quasi unter Mindestlohn arbeiten. Da fände ich sehr interessant, was der FCN dazu zu sagen hat. Da werden jetzt Bayern und Augsburg als Beispiele genommen für die Trainer unter dem U15-Level, die quasi auf 450-Euro-Basis arbeiten, aber fast einen Fulltime-Job haben. Und das kann ich nur allen empfehlen. Das ist in der ARD-Mediathek. Das gehört zu dieser Sport-Inside-Reihe.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich und entspricht nach allem, was ich gehört habe, also durchaus an vielen Orten der Praxis.
Na, da fragen wir doch mal nach. Vielen Dank, dass du uns das jetzt auch noch eingebrockt hast. oder wir schauen uns diese Fischotter-Doku an die niedlichen Jäger. Gut, Gerch. Ich habe mal wieder keinen. Entschuldigung. Und den kenne ich jetzt tatsächlich auch noch nicht. Das heißt, du hast mich diesmal verschont und mir nicht mal eine ganze Woche versaut, sondern halt jetzt nur den Montag und meine Unwissenheit. Letzte Woche müssen wir noch auflösen, Uli. Du hast es erraten.
Herbert Obele.
Herbert Obele. Eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Oder auch Herbert Obele.
Ja. Gut.
Gut,
Wir und der Uli und ich schreiben dann dem Flo jetzt dann sozusagen die Lösung,
wenn es uns einfällt. Ich bedanke mich beim Elis von Twitter, der die Vorarbeit geleistet hat und ich habe es dann ausformuliert.
Und wir müssen viel häufiger auch betonen, dass diese Idee natürlich geklaut ist aus dem sehr guten Podcast And the Winner is Charlie, den man sich auch überall anhören kann. Jetzt aber. Jo,
also. Als Kind von Migranten aufgewachsen, wechselt Gerch im Alter von 18 Jahren vergleichsweise spät in die Jugendabteilung eines Profivereins. Da aber nicht an die erste Adresse am Platz, sondern eher in Hanglage. Nach 2 Jahren verlässt er seine Heimatstadt ohne Profieinsatz, um zum 4. der vergangenen Bundesliga-Saison zu wechseln. Da kommt er nur in der Regionalligamannschaft zum Zug. Dabei ist er jedoch Mitspieler eines späteren Weltmeisters. Nach einem Jahr wechselt Gerch in die Heimat seiner Eltern, wo es ihn 1,5 Jahre hält, ehe sein Vertrag dort aufgelöst wird. Daraufhin wird der FCN auf Gerch aufmerksam und gibt ihm nach einem Probetraining einen Vertrag über 6 Monate. Nachdem sein Trainer, selbst erst wenige Wochen im Amt und Jahre später in gleicher Funktion Herzschlagfinalist, Gerch zumindest ab und zu einsetzt, verlängert man mit Gerch per Option um 2 Jahre. Wohl am meisten Aufmerksamkeit in seiner Nürnberger Zeit erregt Gerch aber, als er einem gegnerischen Stürmer auf Facebook unterstellt, ihm absichtlich aufs Knie getreten zu sein, inklusive blutiges Beweisfoto. Nach einem holprigen Saisonstart inklusive Trainerwechsel war Gerch komplett außen vor und nicht mehr als Bankwärmer. Nach 21 Spielen in Folge auf Bank oder Tribüne stand Gerch wegen akuter Personalnot plötzlich doch wieder in der Startelf. Nach 74 Minuten musste er aber für den aktuellen Ersten der Torschützenliste der Extraklasse weichen. Er absolvierte danach kein Spiel mehr für den Club, der am Saisonende abstieg. Daraufhin verlässt er den FCN, trotz einem Jahr Restlaufzeit ablösefrei wieder gen Heimat der Eltern. Diesmal aber nicht in die Kaiserstadt, sondern in die alte Stadt. Dort verweilt Gerch 15 Monate, ehe sein Vertrag mitten in der Saison aufgelöst wird, nur um dann im folgenden Sommer wieder genau vom selben Verein einen Vertrag zu erhalten. Allerdings ging es dann nach nur 6 Monaten wieder zurück nach Deutschland, diesmal in die Drittklassigkeit. Dort konnte er in einem halben Jahr 12 Einsätze verbuchen, für eine Weiterbeschäftigung reichte es nicht. Gerch wechselte dann ligaintern zu einem heutigen Oberligisten und steigerte dort seine Profispielzahl binnen 6 Monaten in Deutschland von 25 auf 44. Jedoch sollte Gerch auch hier sein Glück nicht finden. Gerch, bis dahin unumstrittener Stammspieler im defensiven Mittelfeld, knickte im Vormittagstraining eines Tages um und wollte im Nachmittagstraining kürzer treten. Nachdem ihn sein Trainer zuerst zur Teilnahme am Training zwang, warf er ihn am folgenden Morgen komplett aus der Mannschaft. Gerch habe den sterbenden Schwan gespielt und wurde kurzerhand freigestellt. Gerch bekam monatelang trotz gültigen Vertrags kein Gehalt mehr vom Verein, was in einem Rechtsstreit mündete. Der Verein stieg am Ende der Saison ab und Gerch wechselte nochmals in die Heimat seiner Eltern. Dort konnte er mit guten Leistungen aufhorchen lassen, wodurch er ein halbes Jahr später nun zum 3. Mal bei dem Verein unterschrieb, für den er damals den Club verlassen hatte. Nach zuvor 15 bzw. 6 Monaten waren es diesmal knapp 12 Monate, bevor Gerch den Verein verließ, um abermals zurück in den deutschsprachigen Raum zu kehren. Allerdings nicht mehr nach Deutschland. Unter seinen heutigen Teamkollegen tummeln sich unter anderem ein Ex-Dortmunder, ein weitgereister Ex-Schalker und ein weiterer Ex-Klubberer. Sein derzeitiger Trainer ist zum 2. Mal Coach bei diesem Verein, war ebenfalls mal beim FCN tätig und durfte immerhin einmal öfter an der Seitenlinie stehen als Gerch beim Club auf dem Platz.
Oh, Sackler. Der Uli hat es wahrscheinlich schon erraten, oder?
Nee, also ich.
Ich dachte bei Facebook, und dem Knie, du als alter Facebooker. Auch nicht. Das macht mich, das ist ja dann praktisch hier Neuzeit, also das müssen wir ja wissen. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung. Das sind die schönsten Schlussworte, die mir für diesen Podcast einfallen. Vielen Dank, ich habe keine Ahnung. Fasst alles zusammen.
Ich mache einen Versuch, aber ich bin mir nicht sicher.
Wir lösen es nächste Woche auf. Bis dahin schreibt uns auf
Twitter, der Uli hat
Instagram.
Stimmt.
Dieser
ja.
Dickmeier.
Der wahnsinnig. Eine Hinweis war wieder der letzte mit dem... Ja, okay, ich sage nichts weiter dazu. Ha.
Gut, ein erfolgreiches Ende eines misslungenen Podcasts. Vielen Dank euch beiden.
Wie viel muss ich noch erraten, bevor ich den Kasten Bier kriege? Du hast da irgendwas gesagt.
Ich glaube 20 in
Serie. Jetzt sind es noch 18.
Jetzt sind es noch 18.
Okay.
Mist. Ach. Okay, gut. Dann machen wir hier schnell Schluss. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und tschüss. Falls jemand 20 Millionen hat, bitte an mich weitergeben.
Ja, genau. Ich kann die Kontonummer weitergeben. Also jetzt aber. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.